Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Mein Gast heute ist David Neugschwendner und wir haben ein wunderbares Thema, nämlich Neurodiversität. Und das Spannende daran ist, dass David da aus seiner eigenen Erfahrung sprechen kann, ja, auch sehr viel mit sich selbst gearbeitet hat. Und das Wunderbare daran ist, dass er aus diesem Grund auch sehr viel mit uns teilen kann. Hallo David.
Hallo, danke, dass ihr da seid.
Ja, viel schön, dass du die Zeit nimmst. Ich würde gerne mal als erstes die Frage stellen, was du heute unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mit an die Hand geben möchtest.
Ich habe viel über diese Frage nachgedacht und ich würde gern so viel mitgeben. Hat man jetzt gedacht, ich möchte einerseits einfach verständlich machen, was bedeutet so Neurodiversität? Was ist diese Idee? Was ist das Autismus-Spektrum auch von innen? Weil ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von dem Namen Autismus, weil ich finde, das ist halt nur die Außensicht und das ist eine sehr schlechte Beschreibung dessen, was halt das wirklich ist. Und ja, das möchte ich halt näher erklären, was ich mit diesen Andeutungen meine. Und wir werden ja auch über Hochsensibilität reden, damit ich ein bisschen so nachvollziehbar machen, was ist die Unterscheidung zwischen Hochsensibilität und Autismus-Spektrum? Warum sage ich das? Weil beides viel mit Sensitivität und mit Hypersensitivität zu tun hat. Und ich möchte auch auf so einen gesellschaftlichen Aspekt gerne aufmerksam machen und auch auf Möglichkeiten, dass das anders wird. Weil es ist oft so, dass Menschen, die neurodivergent sind, das heißt irgendwo zum Autismus-Spektrum oder deren Gehirn anders funktioniert, dass du eigentlich das gar nicht unbedingt erfährst oder irgendwann später erst draufkommst vielleicht oder gar nicht draufkommst, aber eine höhere Neigung hast zu erkranken, weil du einfach auch in einer Gesellschaft lebst, die nicht anerkennt, dass du Dinge anders bräuchtest. Aber das möchte ich noch einmal genau erklären.
Ich glaube, auch ganz wichtig ist gleich vorab der Punkt, dass du gerne auch dein Wissen teilen möchtest. Vielleicht auch, dass du, ja, sage ich mal, jetzt auch auf dich aufmerksam machen möchtest. Vielleicht auch, dass Firmen sich an dich wenden. Ja, um da ein bisschen mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit und auch ja, Unterstützung anzubieten.
Ja, genau, das würde ich dann gerne näher bei den Spezialinteressen zum Beispiel erklären, weil ich habe mich halt immer schon für Menschen, Psyche, Kommunikation und so weiter interessiert. Und verschiedenste Perspektiven eigentlich auch. Also nicht eigentlich, sondern wirklich. Und ja, aber ich will jetzt nicht so tief einsteigen. Ja.
Sehr gut. Ich möchte mal die Frage stellen, wie fühlt es sich an, autistisch zu sein?
Also da fallen mir so mehrere Schienen ein, auf denen ich das erklären will. Das kann man aus mehreren Blickwinkeln erklären. Einmal konnte ich sagen, wie fühlt es sich an, nicht autistisch zu sein, auf die Frage. Weil, weiß ich nicht, wie fühlt es sich an, ein Pferd zu sein, wie fühlt es sich an, ein Zebra zu sein.
Ja.
Und dann fragt der eine, der Zebra fragt Pferd, und Pferd fragt Zebra, und alle sagen, naja, normal halt. Ein normales Wesen bin ich halt und so. Aber natürlich, von so einer Perspektive, wie ist es von Ihnen? Da möchte ich aber gleich dazu sagen, bevor ich das beschreibe, wie ist es von Ihnen? Das weiß ich jetzt, mit 37 Jahren, ja, nachdem ich mehrere Jahre lang mich eigentlich erst so wie ich wirklich bin, selber kennengelernt habe. Weil vorher, wenn du keinen Bezugspunkt hast, dann kennst du dich eigentlich nicht wirklich aus, was spürst du wirklich? Wenn zum Beispiel, ja, aber ich steige mal tief ein und erkläre das dann genauer. Ein Bild dafür, wie ich mich fühle in der Welt, wie ich es jetzt erklären kann. Es ist ein bisschen, als wärst du tatsächlich von einem anderen Planeten Und es ist oft so, als wärst du eine Art Fee gleichzeitig auch. Also im Sinne von, du hast mehrere Sinneskanäle, die so extrem reagieren. Das heißt, für mich ist Licht extrem hell. Ich kann aber auch im Dunkeln ziemlich schnell sehen. Und es gibt da Untersuchungen, nicht jetzt, dass jeder Autist im Dunkeln gut sehen kann, aber dass Autisten sehr weit sehen können und deutlich bestimmte Sehfähigkeiten, aber ich weiß leider nicht mehr welche, haben wir eine 2,5 mal höhere Sehschärfe, also 250% mehr Sehschärfe vom Normalen. Und beim Hören ist es halt dasselbe. Oft, Hören ist sogar sehr häufiges Thema. Es ist, als hättest du drinnen in deine Ohren ein Hörgerät, das extrem laut eingestellt ist. Das heißt, du hörst einfach extrem viele Dinge, die andere nicht hören. Und gleichzeitig dimmt sich aber nichts. Also in einem typischen Gehirn wäre das jetzt so, in einem nicht-autistischen wäre das so, ich rede mit meinem Gegenüber in einem lauten Café und das nicht-autistische Gehirn dimmt die Umgebungsgeräusche bis zu einem hohen Grad herunter, automatisch. Ohne dass der nicht-autistische Mensch jetzt das bewusst machen muss. Und ich höre allein schon alles lauter und aber alles auch noch gleich laut. So, tendenziell. Also es ist ein bisschen wie eine Fee, weil ich habe das auch taktil. Viele Autisten haben das auch taktil. Ich fühle die ganze Welt stärker auf meiner Haut. Das fängt beim Kleidung an. Ich habe aber auch so, bin auch so draufgekommen, wenn Menschen mit mir in einem Raum sind, dann ist es für mich eine Gemeinschaft. Da braucht man nicht unbedingt miteinander reden. Ich spüre die andere Person. Das ist vielleicht so bisschen, wo sich mein Autismus und meine Hochsensibilität treffen. Aber ich habe das schon auch von vielen Autisten so gehört, dass sie eigentlich das als Gemeinschaft empfinden, miteinander zu sein und dass sie das möglicherweise auch sehr intensiv wahrnehmen. Denn allein schon, wer andere im selben Raum ist, ist das auch irgendwie schon soziale Gemeinschaft. Also es ist auch, ich möchte da auch aufmerksam darauf machen, dass es ein anderes Art des Sozialseins ist. Das, was ihr als Nicht-Autisten wahrnehmt, ist, dass wir mimisch und nonverbal ziemlich komisch reagieren. Warum? Weil wir Autisten haben tatsächlich im Gehirn weniger mimische Hardware. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir weniger Mimik zeigen und weniger Mimik verstehen. Und das wirkt für euch auf einer so vorbewussten Ebene total so weniger sozial, ja. Und auch Gestik und ist bei uns voll reduziert und müssen Autisten eher so bewusst anwenden. Wenn ich jetzt als zum Beispiel ein Mensch, der sich immer für diese Themen interessiert hat, werde ich aber dann in einer Gruppe zum Beispiel, bin ich so sensorisch überanstrengend eigentlich, weil sehr viele Kanäle auf mich einströmen und ich gleichzeitig aber alles, was ich so tue mit meiner nonverbal, mit meinen Händen, mit meinen Blicken und so, das muss ich total so bewusst machen. Und es ist quasi nicht automatisch auf meinen Körper raus, so wie bei euch, sondern es ist ein bewusstes Anwenden des Nonverbalen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das bei euch, dass das dann so die kommunikativen Probleme in beide Richtungen auslöst. Und stark mitbedingt. So einerseits extreme Übersensibilität in Bezug auf Reize, viele Kanäle. Manchmal auch gleichzeitig auf einem Kanal eine Untersensibilität. Bei mir ist das die Körperhaltung spüre ich schlecht. Das ist Kinästhesie, also so Körperrückmeldung. Mein Körper sagt mir eigentlich oft nicht so schnell, wenn er in der Tiefe wehtut. Das sagt er mal verspätet. Gleichzeitig spüre ich aber auf der Haut, bin ich absolut überempfindlich. Also das ist ein bisschen, das ist ein anderer Kanal, das ist taktil. Es ist oft so, dass Autisten kinästhetisch unterempfindlich sind, so. Aber das sage ich alles jetzt. Vor ein paar Jahren habe ich nichts davon gewusst. Und es ist aber wirklich, du fühlst dich fremd, so, vom Automatischen her. Auch die soziale Sprache, was ich jetzt so als so anwende, ist doch irgendwie einfach eine fremde Sprache. Es ist so ein bisschen, es ist ziemlich krass fremdsprachlich. So, als würde ich drei Fremdsprachen gleichzeitig verwenden, ist das für mich. Es ist also auch anstrengend. Es macht mir auch Spaß, weil es mich sehr interessiert. Aber es ist prinzipiell, das ist, was Autismus so von der Innensicht eigentlich ist.
Danke für die Auch sehr bildhafte Erklärung. Für mich hat es jetzt so ein bisschen den Anschein, dass eigentlich, so wie du es beschreibst, alles, was nach außen gerichtet ist, seien es jetzt die Sinne oder eben auch die Haut, in dem Sinn mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also das Innenleben, kann man das so auch ein bisschen beschreiben, weil wenn du sagst, die Körperhaltung, in Wahrheit, das hängt da vielfach mit dem Fasziensystem zusammen. Das ja an und für sich auch wiederum ein eigener Sinn ist, der ja auch sehr viel, aber mit dem Außen, nicht nur mit dem Innen kommuniziert. Das finde ich recht spannend. Oder interpretiere ich das jetzt falsch?
In welcher Form meinst du das mit der Innenwahrnehmung, dass die wenig Aufmerksamkeit bekommt oder so klar?
Dass deine Sinne vielleicht ja mehr mit dem Außen beschäftigt sind, wenn du insofern Reizimpulse um dich hast.
Ja, das stimmt schon. Besonders im sozialen Kontakt ist es dann halt echt so, dass ich keine zusätzlichen Ressourcen habe von der Zeit her, weil, wie du das so schön beschreibst, die automatische Sache ist, was bei mir dauernd passiert, ist, dass die Sinne automatisch alle möglichen Informationen bekommen. Ich bekomme schon auch emotionale von innen und von außen so Informationen und spüren, auch über den so. Das ist schon dabei und das würde ich auch behaupten, dass bei anderen Autisten dabei ist. Aber eine Einordnung und automatische Deutung der eigenen Innenwahrnehmung und der äußeren emotionalen Wahrnehmung, da passiert so diese Sprachdeutung, so dieses automatisch, weiß ich nicht, das ist halt zum Beispiel so bei Mimik nicht so automatisch, wie, oh, der ist jetzt ein kleines bisschen irritiert oder oh, ich bekomme jetzt eigentlich schon wieder stark Hunger. Das ist so nicht so stark da, weil es nicht automatisch passiert. Das heißt nicht, dass prinzipiell ein Autist sich an sich weniger spürt, aber im Moment muss ich quasi, ich wende ja drei Fremdsprachen zum Beispiel jetzt gleichzeitig an. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du sprichst jetzt mit wem, der kommt von Merkur und auf Merkur spricht man eine Mischung aus Swahili, Chinesisch und Japanisch. Und dann hast du das gelernt, mit dem gleichzeitig diese drei Sprachen zu sprechen. Wie viele Ressourcen hast du dann gleichzeitig noch, um alles gut rüberzubringen, was du eigentlich bist? Weil du schaust ja, dass du in seiner Sprache sprichst und dich zumindest auf halbem Weg zu treffen versuchst. Also ich finde, das kommt auch noch dazu. Es ist schon so, dass wir Autisten uns mit den eigenen Körperwahrnehmungen, dass die eben auch nicht automatisch eingeordnet werden. Das ist tatsächlich so, dass wir uns also bewusster Mühe geben müssen, um all die vielen Dinge, die wir wahrnehmen, in eine sprachliche Deutung zu bringen. Also diese ganze kognitive Deutung, ist auf allen Ebenen nicht automatisch. Und ja, das ist definitiv von der Energie eben auch gleichzeitig ein Nachteil. Es ist aber eben auch, es ist beides, es hat wirklich zwei Seiten. Es ist eben vom Nachteilsaspekt sicherlich so, dass man dann eben manchmal auf Dinge vergisst, die gerade wichtig wären, so quasi sich, wenn man sich so auf typische Weise präsentieren soll oder eben zum Beispiel zu spät merkt, dass man Hunger hätte oder gar nicht merkt, dass einen etwas total irritiert hat und da kommt man erst nachher drauf. Also sowas kann dadurch schon auch passieren. Das sind so die Nachteilsaspekte.
Und kann man jetzt sagen, dass es dich beispielsweise auch unterstützt? Weil ich denke mal, das braucht echt auch Zeit, das alles dann zu verarbeiten. Wenn du für dich in Stille sein kannst.
Es ist schon so, dass man immer wieder, also Autisten zum Beispiel am Arbeitsplatz einen ruhigeren Arbeitsplatz brauchen und so mehr Vorlauf- und Nachlaufzeit, weil es wird auch tatsächlich einfach die Information auf freieren Kanälen empfangen, aber die muss ja auch irgendwie bewältigt werden, diese, wie du das so beschreibst. Man braucht dann einfach auch mehr Ruhe, man braucht vielleicht manchmal eine Vorlaufzeit und dass man eine E-Mail schon, dass man das ein bisschen berechnen kann und sich die vielen Gedanken vorher schon machen kann, weil diese Einordnung immer so ein bisschen ein mühsamer Akt bleibt.
Du hast es auch schon mehrmals jetzt angesprochen, dass du das jetzt zum Beispiel, dass du jetzt einen anderen Blick darauf hast. Und ja, du da eigentlich sehr viel mit dir und an dir gearbeitet hast und das auch so als Selbstdiagnoseweg beschrieben hast. Kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben, wie war dieser Weg für dich?
So einen Punkt, den du besonders wichtig fändest, von wo du eine Subfrage noch so dazu fügen magst.
Na, mich interessiert eigentlich, nicht eigentlich, sondern mich interessierst du als Person. Wie war das Erkennen? Wie hast du begonnen, mit dir zu arbeiten? Genau,
Ja.
das, was von deiner Seite kommen möchte, das interessiert mich.
Okay. Ja, also ich bin jetzt 37 und ich bin erst mit 32 draufgekommen und ich habe das dann aber auch von einer totalen Spezialistin, also einer klinischen Psychologin, die sich wirklich Jahrzehnte schon mit Autismus im sogenannten hochfunktionalen Spektrum auseinandersetzt, diagnostizieren lassen, weil ich wollte es dann halt auch wissen, ist es wirklich so? Wie bin ich draufgekommen? Ich habe Psychologie studiert, das ist aber nicht damit im Zusammenhang, weil das hat mich an sich sowieso immer interessiert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber ich habe als Kind dieses schreckliches, also eigentlich war sie cool damals, wie sie cool und ich habe zwei bei Calvas geschaut. Das war immer, sagt es was?
Na, das sagt man
Danke.
nicht.
Barbara Salisch sagt wahrscheinlich schon was, oder?
Ein
Die
bisschen.
Richterin, diese Reality-Show-Ding, diese Richterin mit dieser orangen Haare.
Boah, nein, ich habe keinen Fernseher, deshalb.
Das
Aber
war
ja, ein bisschen, das könnte sein, dass ich die mal gesehen habe. Aber Ersteres sagt mir leider nichts.
ist so, also eben diese zwei bei Calvas war früher vor 15 Jahren sowas, so eine Reality-Show im Fernsehen, wo eine Psychologin eine Mediatorin war. Das heißt, sie hat vermittelt zwischen zwei streitenden Parteien, also zum Beispiel einem Ehepaar, wo es irgendwas gab. Und sie hat das irgendwie immer so super gemacht. Und mich hat halt sowas irgendwie immer schon fasziniert, das Psychologische, das Gruppendynamische, aber auch die eigene innere Tiefendynamik. Ich habe sogar als vierjähriges Kind schon meine Mama so gefragt, kann ich da dabei sein? Ich mag da zuhören, wenn die Freundinnen gekommen sind und über Probleme geredet haben. Und ich habe oft zuhören dürfen, bis zu einem gewissen Punkt nur, aber dann doch. Und ja, ich habe dann halt Psychologie studiert und ich habe mir damals schon gedacht, ich glaube, ich bin ein bisschen zu extrem zurückhaltend und schüchtern. Das wird der große schwierige Punkt, aber ich weiß, ich kann die Inhalte und ich weiß, ich habe den Leuten was zu geben und ich habe ein sehr gutes Gespür und auch einen nüchternen und guten Blick. Also ich habe mir gedacht, das kriege ich trotzdem hin, obwohl dieser Teil sehr schwierig wird. So. Also das war so damals mein Gefühl. Und dann habe ich es halt studiert. Und bei mir war auch, ich habe auch eine schwere psychische Erkrankung mal gehabt, die ich dann über mehrere Jahre lang eigentlich selbst aufdröseln konnte. Das ist schon mir schon. Das heißt nicht, dass ich mir nicht Hilfe geholt habe, ja. Ich war auch bei Psychotherapien und ich habe verschiedene Fachliteratur gelesen, aber vor allem habe ich selber in mich hören gelernt. Ich habe mit ganz unkonventionellen Sachen halt auch gearbeitet, gleichzeitig wie mit so simplen Dingen wie Musik hören, ja, um die eigenen Gefühle wieder zu spüren und zu sagen, hey, ich fühle mich in nichts in der Welt gespiegelt, dann suche ich mir ein Lied, das mich spiegelt, das ausdrückt, was ich fühle. Weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, keiner sieht mich und so weiter. Und wer bin ich eigentlich? Bin ich dann draufgekommen, dass das eigentlich eine zentrale Frage ist, um gesund zu werden und um Glück, auch innerlich erfüllt zu sein. Also da bin ich überraschenderweise für mich drauf gekommen, dass Selbstsein nicht sozusagen, ich meine, auf der einen Seite ist man immer man selbst, muss man auch sagen. Ja? Man kann gar nicht man selbst sein. Und gleichzeitig gibt es halt schon auch eine zweite Ebene, wo man sagt, ja, und man kann doch auch weit von sich selbst entfernt leben, gleichzeitig auch. Es ist irgendwie beides wahr. Und ich erkläre das immer gerne mit so einer Pflanze und ich finde das zentral im Bereich psychischer Erkrankungen. Wenn du nicht weißt, welche Pflanze du bist, Wie willst du dann gut für diese Pflanze sorgen? Du weißt nicht, wie viel Licht sie braucht, welches Licht, du weißt nicht, welche Erde mit welchen Nährstoffen und ob du sie allein dahinsetzen musst oder welche Pflanzen in der Nähe sein dürfen oder nicht. Und Wasser und so. Wie viel Wasser? So, also wir wissen ja, was Pflanzen alles Unterschiedliches brauchen. Und überraschenderweise, weil anfangs habe ich nur bei Traumata gesucht und hin und her. Aber im Endeffekt waren da eigentlich hauptsächlich, dass man sich selber nicht so kennt. Und ich merke das eigentlich, ich war auch in Gruppentherapie. Ich bin dann mit der Zeit echt so immer mehr draufgekommen. Auch durch das, dass mich das hat mein Leben lang schon interessiert, das ganze Thema. Ich weiß da wahnsinnig viel. Ich bin da sehr sensibilisiert für die Themen. Es hat mich immer schon interessiert, wie Menschen innen ticken. Es ist echt zentral zu wissen, welche Pflanze man ist. Aber okay, das war jetzt ein weiter Bogen. Wir sind bei der Diagnose. Und einer der wichtigsten und doch trotzdem sehr späten Knackpunkte war für mich mit 32 nochmal drauf zu kommen, dass mein Gehirn anders ist. Und ich war da schon nach meinem Psychologiestudium in einem psychosozialen Team 2 Jahre schon als Betreuer tätig. Die Rückmeldungen waren vor allem im Einzelkontakt sehr gut. Eine Klientin wollte sogar zu mir wechseln und hat dann zu mir gewechselt. Ich habe mir dann gedacht, die Kollegin ist so positiv und großzügig, weil das muss man auch einmal irgendwie okay finden, finde ich. Also ich habe das sehr bewundert dann. Das war mir sehr peinlich. Das heißt jetzt nicht, dass bei jedem Klient ich gut angekommen wäre, aber im Einzelkontakt habe ich sehr gute Rückmeldungen bekommen, auch von der Chefin. In der Gruppe habe ich aber bemerkt, dass ich mich zu sehr zurückziehe, aus heutiger Sicht völlig klar. Das ist komisch angekommen, weil es wurden dann alle möglichen Dinge an mir gedeutet. Das war für mich sehr verletzend. So, ich habe gemerkt, okay, da wird schon alles Mögliche schon wieder in mich reininterpretiert. Und das ist eigentlich typisch bei sogenannten Hochfunktionalen, also bei den Autisten, die quasi keine motorischen Probleme haben oder nicht so starke motorische Probleme und sprechen lernen können und so weiter, und körperlich nicht irgendwie starke Probleme haben oder so. Das nennt man halt dann hochfunktional. Jedenfalls, bei uns wird oft sehr viel reininterpretiert in die nicht vorhandene Körpersprache. Ich sag's mal so überspitzt, ja. Ein Autist ist so ein bisschen, da gibt's da ein Pünktchen Körpersprache und dann gibt's, weiß ich nicht, eine Minute später gibt's wieder ein Pünktchen Körpersprache. Also wir haben schon noch eine Körpersprache, aber die ist ganz anders als bei euch. Und ihr seht aber immer so, ihr habt immer diese optisch-kognitiven Täuschungen, wenn ihr euch Autisten anschaut. Und das war eines der Dinge, die halt für mich sehr schwierig sind in der Arbeit, aber ich bin auch so übersensitiv. Ich hätte auch ganz ein anderes Setting gebraucht. Und ich bin dann echt irgendwie so von der Kraft her tendenziell zusammengebrochen. Bin aber gleichzeitig zu dem Zeitpunkt draufgekommen, ja, das hat viel mitgespielt. Da hat dann auch so, ich kann mich gut selbst reflektieren und habe dann so mir gedacht, hey, warte mal, das Team ist eigentlich voll super. Aber irgendwie checken die nicht, wie ich bin. Und vielleicht verstehe ich auch nicht so gut, wie die sind, habe ich mir dann gedacht. Also das war sehr schmerzhaft für mich, weil es hat mir alles schon sowieso sehr wehgetan, wie ich falsch interpretiert wurde, besonders von einer Kollegin. Die anderen waren da eher so, wir wissen nicht und wir mischen uns nicht ein. Aber es hat mir sehr wehgetan. Ich habe halt trotzdem nach innen geschaut und habe gesagt, naja, vielleicht ist das beiderseitig, vielleicht sehe auch ich was nicht und vielleicht haben wir verschiedene Wahrnehmungen und dann weiß ich nicht. Dann habe ich auf einmal am Computer gesessen, tippe ein, Hypersensibilität und Asperger und dann ploppt irgendwo irgendwie dann so ein Zeitungsartikel von einem 40-Jährigen auf, der mit 40 erst diagnostiziert worden ist mit dem Autismus-Spektrum. Also Asperger ist so ein alter Begriff für das hochfunktionale Ding. Heute spricht man davon, dass es eigentlich ein fließender Übergang ist zwischen nicht autistisch und autistisch. Und auf der anderen Seite sagt man auch deshalb Spektrum, weil jeder ein bisschen andere Eigenschaften hat. Und man nicht sagen kann, weiß ich nicht, zum Beispiel ist es sogar so, manche Autisten haben mit dem Mimiklesen relativ überhaupt keine Probleme, ja, fast überhaupt keine Probleme. Ich bin da nicht so gut. Ich spüre mein Gegenüber zwar gut, kann aber auch Mimik, wir Menschen haben hier auch relativ viel Mimik. kann ich total schlecht lesen. Oder ist für mich halt voll anstrengend und zeigen tue ich sie, glaube ich, sehr reduziert, diese hier. Also es ist recht unterschiedlich. Dann gibt es andere, die können das sehr gut lesen. Also vor allem auch diese Thematik hier. Und haben eher was anderes, wo sie anders ticken, neurologisch und so, und sind trotzdem im selben Spektrum. Also, aber ich bin halt damals, ich wäre nie auf die Idee Autismus gekommen, weil von Freunden wurde ich als Empath bezeichnet. Meine Chefin hat gesagt, sie können nicht autistisch sein, sie sind total empathisch. Also so, das waren so, aber ich möchte noch ein paar typische Sachen sagen, die viele Autisten oft erleben. Ich habe gleichzeitig in meinem Leben gehört, boah, du bist so intelligent, boah, du bist so langsam im Kopf. Immer wieder beides. Boah, du bist der klügste Kopf hier. Boah, du checkst gar nichts mit. Oder was noch? Boah, du bist grob. Boah, du bist vollkommen übersensibel. Alles typisch, dass beides dieselbe Person hört. Ja, also das sind vielleicht so die allertypischsten zwei Sachen. Die so sein könnten. Man rennt jetzt nicht durch die Welt und ist sich als Erwachsener nicht diagnostizierter Autist. Man weiß nicht unbedingt, dass man die Welt als zu hell empfindet. Man weiß nicht unbedingt, dass man die Welt als zu laut empfindet. Warum? Weil jeder Mensch ist ein soziales Wesen und in seiner Entwicklung erlebt jeder Mensch das so, was du rückgemeldet bekommst von außen in den sozialen Beziehungen. Zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, boah, du bist so ein freundlicher Mensch, boah, du bist total aufmerksam, boah, du reagierst eher empfindsam auf das und das und das, boah, du reagierst eher so robust auf das und das und das. Wenn du diese Rückmeldungen hast, dadurch kommst du auch drauf, wer bist du? Und wenn du aber jetzt zum Beispiel so stark wie keiner auf Hören reagierst, dann hörst du eher Sachen wie, ja, das hast du dir eingebildet. Oder, heute braucht man keine Sonnenbrille. Und das hast du wahrscheinlich schon mit 6 Jahren gehört. Ja, also das kann passieren, dass du das dann halt aufhörst zu beachten und dass du dann irgendwie im Alter von 50 oder von 20 entweder zum Beispiel einen psychischen Zusammenbruch hast oder körperlich, weiß ich was für eine Verspannung, Erkrankung, Erschöpfung, Neurasthenie, also diese Erschöpfungserkrankung könnte auch in Wirklichkeit Autismus dahinter stecken. Also da gibt es ganz viel. Ich habe zum Beispiel letztens wen kennengelernt, ganz interessante, coole Person, stellt sich raus, die ist dann für sich draufgekommen, sie ist im Autismus-Spektrum. Die hat den ganzen Körper, ist total innerlich verkrampft, hat Augenschmerzen, für die es keine medizinische Erklärung gibt. Und ist jetzt halt durch Zufall im Gespräch mit mir für sich draufgekommen, das passt alles auf mich, dass ich autistisch bin. Und ja, eben diese körperlichen Sachen, auf die man sich sogar ausreden kann, ja.
Und wenn ich diese Vermutung jetzt hege, was würdest du sagen, wäre so das Beste, wohin kann ich mich da eigentlich wenden?
Ich würde da so eine erste innere Frage dann zurückwerfen, weil Autismus-Spektrum wird derzeit im deutschen Sprachraum noch hauptsächlich als Behinderung gesehen. Jetzt ist die Frage, bringt einem eine, also aus Pragmatismus würde ich vorher die Frage hinzuwerfen, ist es aus inneren oder aus pragmatischen Gründen für einen selbst wichtig, eine medizinische Diagnose anzustreben? Und den medizinischen Blickwinkel zu verstehen. Wenn da ein Ja gibt, dann ist es, wenn es da ein Ja gibt, dann sollte man es, finde ich, auch machen. Aber man sollte sich diese Frage stellen, wo will ich damit hin? Ist es für mich innerlich wichtig, das nochmal von einem Profi wirklich bestätigt auch zu bekommen? Das ist ja auch legitim. Das war für mich zum Beispiel auch ein großer Teil, warum ich das gesucht habe. Für mich war es aber dann, ich habe das für mich auch so umgedeutet, okay. Das ist für mich so die Medaille, dass meine Weltwahrnehmung auch existiert. Also das kann jeder für sich ganz unterschiedliche Gründe haben. Man kann sich hinwenden. Ja, es gibt, man muss wahrscheinlich zu einem Wahlpsychologen tendenziell gehen. Das heißt wahrscheinlich ein bisschen ein Geld zahlen, wenn man nicht länger als ein halbes Jahr warten will, derzeit.
Okay, ja.
Man sagt, man kann auch 1 oder 2 Jahre warten, dann kann man auch auf Kasse einen klinischen Psychologen, also so eine Diagnostik, eine klinisch-psychologische Diagnostik ansuchen. Der Weg darüber wäre, du brauchst eine Verdachtsdiagnose, das ist ganz simpel, das ist eine Überweisung. Da gehst du entweder zu einem Psychiater und sagst, ich habe den Verdacht, dass ich autistisch bin, ich brauche eine Überweisung für eine klinisch-psychologische Diagnostik. Und mit dieser Überweisung würdest du dann nach einem Psychologen suchen. Und eben, wenn du nicht so lang warten willst und dir das finanziell leisten kannst, das kostet so, also was du nicht zurückbekommst, sind üblicherweise 300 Euro und ungefähr 600 Euro kostet die, wenn du das privat machst. Das heißt, 300 Euro kriegst du dann zurück, ungefähr so. Oder du wartest eben länger, weil du sagst, nein, ich habe das Geld nicht oder so dringend ist das nicht, dann kannst du es auch komplett bezahlt bekommen, musst du wahrscheinlich halt länger warten. Ist auch dasselbe wie Überweisung und dann Psychologen googeln, die sich damit auskennen.
Und
So.
wenn es mir jetzt gar nicht so um die Diagnostik geht, sondern mehr darum, dass ich sage, ich hätte gern Hilfe.
Da würde ich auch wieder die Frage stellen, welche Hilfe? Weil willst du zum, also es gibt ja auch unterschiedliche, aber du sagst, es ist nicht im Zusammenhang mit der Diagnostik eine Hilfe, dann ehrlich gesagt würde ich dann schon wirklich mich unter anderem auch, also aus meiner Sicht würde ich unbedingt auch die Innenansichten lesen, unter anderem. Also ich meine, auf der einen Seite möchte ich sagen, jedem hilft was anderes und auch jeder Autist und jede Autistin ist anders. Also jedem hilft wirklich was anderes. Aber es ist wirklich sehr wichtig, auch zu erleben, dass es andere Menschen gibt, die ähnlich wie du die Welt erleben. Stell dir vor, du würdest zum Beispiel auf einem Planeten leben, wo keiner die Welt so spürt und jeder sozial komplett anders funktioniert als du. Also jeder im Sinne von, wir reden hier von mindestens 95% der Menschen, funktionieren sozial komplett anders als du und auch sensorisch komplett anders als du. Das macht einen, das ist eine wahnsinnige Belastung. Und da ist es auch total toll, ein bisschen eine Community zu suchen. Und das kann bei Büchern beginnen. Es gibt schon immer mehr Bücher. Von Frauen gibt es ganz viele tolle Bücher aus Selbsterfahrung. Und da gibt es auch Sachen mit Tipps, was einem helfen kann. Es gibt aber auch von manchen Profis schon, die halt nicht selbst erfahren sind, gibt es auch manche, die schon so das auch als autistische Kultur, als eigene Kultur und nicht mehr nur als Störung denken. Also was ich ganz wichtig fände, ist, die Probleme zu sehen und die Herausforderungen zu sehen, aber sie auf zwei Ebenen zu deuten. Auf da, wo ich merke, da ist wirklich eine, da brauche ich bestimmte Dinge anders, dann versuche ich, das verstehen zu lernen. Ist es, brauche ich eine Sonnenbrille beim Arbeiten? Brauche ich einen ruhigeren Platz? Brauche ich eine andere Arbeit? Oder muss ich nur dem Chef vorher sagen, hey, wenn es eine Änderung gibt bei dem und dem und dem, dann wäre das toll und wichtig für mich, dass du mir das so früh als möglich e-mailst und dann habe ich auch keine Probleme mehr damit. Weil das ist so ein bisschen eine Berechenbarkeit, das ist für viele Autisten hilfreich, nicht für alle ist es notwendig. Also einfach so neu die Frage zu stellen, was brauche ich und sich neu hinfühlen zu trauen und Dinge neu bewerten zu trauen. Und das kann ein jahrelanger Prozess sein. Das wird, wenn man es wirklich ernst nimmt, ein jahrelanger Prozess sein. Aber er wird wahnsinnig ergiebig sein. Und er hat die, also das schließt er nicht aus. Also für mich schließt das immer ein, dass man gleichzeitig von allen möglichen anderen Leuten lernt. Aber halt mit einem neuen Blick. Mit dem Blick, aha, ich bin anders. Ich bin nicht defekt. Und das, was ich vielleicht bekommen habe, ist vielleicht eine Folgeerkrankung, weil ich gar nicht wusste, wie ich bin. Also das wäre aus meiner Sicht so der Hauptfokus, diese Perspektive, und sich Zeit zu lassen und auf sein Bauchgefühl wirklich zu hören, weil für jeden ist dann was ganz anderes wichtig.
Danke. Du hast es auch schon angesprochen, dass du Spezialinteressen hast. Oftmals geht das eben auch mit Autismus einher. Wie sehen deine aus?
Ja. also ich glaube, das eine, was ich immer schon hatte, war wirklich so Menschenpsyche. Und das ist auch wirklich, das kann ich irgendwie fast nicht abschalten. Also das ist irgendwie so immer da. Das ist aber auch eigentlich hilfreich, weil Ja, es begeistert einen auch. Man bleibt dann irgendwie immer neugierig und vor allem ich habe da so einen Vorteil, ich kann mein Spezialinteresse in jede Kommunikation mitnehmen, weil das läuft dann auf so einer extra Plattform in mir mit und es ist nett. Also, aber ich habe das eigentlich so, erst wo du die Frage gestellt hast, habe ich mir dann so gedacht, und wie beschreibe ich wem das jetzt? Weil ich denke da eher so selber nach und ich lerne in der Kommunikation und baue das dann aber so ein in alle meine Systeme, die ich schon weiß und durchfühlt habe. Aber ich würde sagen, was ich schon draufgekommen bin die letzten Jahre, ich bin sehr, sehr gut im Musterdenken, also im Verstehen von Zusammenhängen. Und ich baue das aber in diesen kommunikativ-emotionalen Bereich ein. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel weiß ich ja seit ein paar Jahren viel über Autismus und habe das auch inhaltlich erforscht. Und ein Freund von mir, der Marius, der ist auch Autist. Und in einem unserer ersten Gespräche über das Thema hat er so gemeint, also er hat so, ich habe ihm so gesagt, dass wir kulturell auch so ein bisschen anders denken und dass das aber nicht nur ein Nachteil ist. Das ist das, warum wir oft so langsam zu reagieren scheinen. Aber es ist so, dass wir uns auch andere Gedanken machen. Und er hat da so ein cooles Beispiel gehabt und hat gesagt, als er in Bulgarien bei einer Bekannten, die selbst bulgarisch ist, oder halb bulgarisch oder so, also die kennen sich in der Kultur dort aus, die waren gemeinsam eine Kirche anschauen, eine bulgarische Kirche. Und dort in diesen bulgarischen Kirchen ist es anscheinend so, dass die weniger Gold und weniger Farben verwenden. Und die Bauten sind ein bisschen so absichtlich eng, so dass du dich ein bisschen so kleiner fühlst. Und der Marius hat das erste Mal gesehen, hatte nichts darüber gelesen und hat zu seiner Bekannten gesagt, aha, ihr wollt, dass man sich da so kleiner fühlt, weil hier ist es so ein bisschen, dass ein Schatten geworfen wird. Da fühle ich mich gleich wieder so ein kleiner Teil des Universums. Und außerdem wollt ihr, dass man sich nicht als was Besonderes fühlt, weil ihr habt weder Gold noch Farben hier drin. Dann hat die Bekannte halt nur so einen offenen Mund gehabt und hat gesagt, ja, du hast das ganz genau richtig abgeleitet. Woher weißt du das?
Spannend.
Und er hat das einfach abgeleitet, ja. Und das ist eigentlich, ist natürlich Marius sein Interessensgebiet, dass er auch ein bisschen wie ich in Kommunikation so sich seine Themen erarbeitet. Und dass er spezifisch als Autist auch in Zusammenhängen sehr gut ist. Aber das typisch Autistische, kann man schon sagen, dabei ist, dieses außerhalb der Box zu denken. Also das, was im typisch Sozialen oft ein Nachteil ist, weil wir zum Beispiel jemand erzählt einen Witz und wir haben diesen Witz noch nie gehört und so einen Zusammenhang noch nie gehört, dann kann es vielleicht sein, dass wir den, nicht jeder, aber dass wir den vielleicht langsamer verstehen, weil wir sagen, ist der jetzt so oder so oder so gemeint? Oder wie ist er überhaupt gemeint? Und aber diese Fragen, die da innerlich auftauchen und die beim Witz zum Beispiel ein Nachteil sein können, sind bei der Kirche dann ein Vorteil, weil wir da Dinge durchschauen, durch dieselben Fragen, Dinge durchschauen, die der andere nicht sieht. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Aber ich glaube, das ist eh so eins meiner Hauptspezialinteressen und das, was wirklich mein Leben lang schon besteht. Ein paar andere habe ich auch. Aber die wechseln ein bisschen mehr.
Aber ich finde es total interessant, dass du immer Bilder, Beispiele gibst. Das macht es sehr plastisch. Danke dafür.
Gerne.
Ja, ein zweites Thema, die Hochsensibilität. Was kannst du uns darüber erzählen? Beziehungsweise würde mich auch die Frage interessieren, oder die würde ich dir gerne stellen, wie erkenne ich, dass ich hochsensibel bin?
Kurz einen Kaffee, einen unechten.
Ja, gern.
Dekoffeiniert nicht. Finde ich cool, dass du diese Frage auch eingebaut hast. Finde ich deshalb cool, weil Hochsensibilität ist ein total wichtiges Konzept und es ist ja was, was es noch nicht so lange gibt. Erst 30 Jahre, das ist in der Psychologie nicht lange. Ich finde es ein total wichtiges Konzept. Es geht halt grundsätzlich darum, dass es manche Menschen gibt, die auch nämlich auf Reize sensibler reagieren, auch zum Beispiel in Supermärkten, das anstrengender finden als andere Menschen, weil sie zum Beispiel auch auch vielleicht vom Fühlen, auch vom Hören mitunter bis zu einem gewissen Grad, und auch von den Sinneskanälen bis zu einem gewissen Grad schneller überfordert sind. Aber bei Hochsensibilität ist noch der Unterschied, dass, ja, vielleicht, ja, oh ja, ich fange zuerst einmal bei dieser Hochsensibilitätsdefinition an. Es ist der Unterschied, dass man sich zum Beispiel tendiert, also es wird so aus verschiedenen Kategorien zusammen erklärt. Einerseits ist es sensiblere von den Reizen, das ist auch dabei. Andererseits so ein bisschen von nicht Empathie, aber doch Atmosphäre verstärkt spüren, zum Beispiel in Räumen oder auch bei Menschen. Aber auch so dieser große Wunsch nach, dass wir alle so ein bisschen da dieses Verbundene, so bis zu einem gewissen Grad, man fühlt sich irgendwie sensibilisierter als hochsensibel. Eigentlich mit sensibilisiert. Ein Thema der Sensibilisierung kann alles sein. Zum Beispiel, wenn du jetzt physiotherapeutisch eine Ausbildung machst, dann bist du für alle möglichen körperlichen Zusammenhängen des Menschen und wie sich das auf alle Ebenen auswirkt, bist du sensibilisierter. Und für alle Schmerzthematiken in dem Zusammenhang bist du sensibilisierter. Das heißt, wenn jetzt irgendein Bekannter von dir anfängt, irgendwas in Assoziation damit als Problem körperlich zu haben oder auch psychisch, wo du weißt, hey, warte mal, das hängt aber auch mit dem und dem physiotherapeutisch zusammen, dann wird dich das viel mehr berühren als jemanden, der physiotherapeutisch nicht sensibilisiert ist. Und bei einer Hochsensibilität ist es jetzt so, du fühlst dich irgendwie für ganz viele Themen so ein bisschen sensibilisiert. Und dir geht ganz viel irgendwie auch nah, ohne dass du irgendwie sagen kannst, wieso geht mir das eigentlich nah? Zum Beispiel, ein Beispiel dafür, dass der Freund deines Freundes hat ein starkes Alkoholproblem und dich berührt das, obwohl du das vielleicht in deinem Leben jetzt unmittelbar gar nicht erlebt hast. Und trotzdem geht dir das näher, als jetzt ein anderer Freund sagt zu dir, nicht, das kann dir ja wurscht sein, was der dem Freund deines Freundes, und dir ist aber das irgendwie nicht wurscht. Und es tendiert es generell dazu dann, dass alles Mögliche, solche Sachen, auch in der Gesellschaft, solche Entwicklungen dir einfach mehr nahe gehen und mehr mit dir machen. Und dieses mehr nahe gehen, das hat dann zwei Ebenen. Einerseits macht es dich weniger robust. Klar, weil wenn alles deine Haut mehr durchdringt, quasi auch emotional, ja, dann hast du ja mehr zu verarbeiten. Und das wirkt sich auf alles aus. Das wirkt sich natürlich auch auf deine Robustheit aus. Die wird geringer sein. Aber auf der anderen Seite siehst du Dinge und verstehst Dinge, die andere eigentlich gar nicht, andere müssen da viel länger hinspüren lernen oder über Jahre dieses Thema hinspüren lernen, bis sie überhaupt wahrnehmen, was du meinst, wenn du von etwas intuitiv erzählst. Also du kannst viel tiefer in Themen eindringen, die dich eigentlich mitunter in deinem Leben gar nicht unmittelbar erreicht haben. Und das sollte eigentlich beides, also das Normalsensible, die Normalsensiblen sind dann oft im unmittelbaren Handeln, in den normalen Situationen handlungsfähiger. Sozusagen,
Ich
also
verstehe, was du meinst. Mit der Hochsensibilität könnte in dem Sinn danach eine gewisse Überforderung einhergehen oder ein anders reagieren. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel Nachrichten an. Mich würde es aus der Fassung bringen, ein anderer Mensch denkt strategischer, weil
genau,
es
der
ihn
kann dich
nicht so
ausblenden.
berührt.
Ja, genau. Und du musst schauen, es gar keine Nachrichten. Also ich schaue, bei mir ist es extrem, ich schaue schon seit ich klein war, keine Nachrichten, weil bei mir ist der Tag gelaufen.
Ja, bei
Wenn ich
mir
da, wenn ich da eine heftige Geschichte lese, dann kannst du mich für 3 Tage kannst du mich in das Bett stecken. Ja, da hat keiner was davon. Ja.
auch.
Und das wäre aber das Tolle, wenn eben diese positiven und negativen Seiten von beidem gesehen würde. Zum Beispiel in den normalen Situationen ist von der Handlungsfähigkeit dann vielleicht der Normalsensibler eigentlich sensibler, weil er handlungsfähiger bleibt. Aber dann gibt es wieder andere Situationen, lustigerweise, komischerweise manchmal die Extremsituationen, wo dann der Hochsensible handlungsfähiger bleibt. Das ist ein sehr seltsames Paradoxon. Und nachher sich aber tagelang hinlegen muss. Das Interessante wäre, wenn wir einfach als Gesellschaft flexibel hin und her switchen könnten, und die positiven Seiten der verschiedenen Menschen immer flexibel nutzen würden. Weil dann bräuchten wir uns nicht so verlieren in, boah, das ist besser, das ist schlechter, weil das ist meistens einfach ein kompletter Blödsinn. Nichts ist besser, nichts ist schlechter. Aber das Problem ist
Beschreibt
nur
ja,
punktuell
beschreibt,
noch.
Entschuldigung, beschreibt ja dieser Begriff auch der Neurodiversität, ne? Also auch da, ich komme immer mehr darauf, dass das Wort Diversität oder nicht nur das Wort, sondern grundlegend die Vielfalt so elementar ist. Da braucht man jetzt nur aufs Essen zum Beispiel schauen. Umso diverser wir essen, umso besser geht es dem Darm. Auch interessant, ne? Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Cool. Und mitunter brauchen Menschen dann auch wieder sehr verschiedenes Essen, und da kann man auch nicht immer sagen, boah, das, was du isst, das ist ja kompletter Blödsinn, so und so muss man essen. Das ist oft nicht so klug, weil du kannst ja gar nicht wissen, wie es wenn anderen mit dem und dem Essen geht oder warum der das braucht und so. Also, ja, und da wäre es immer. Aber es ist wichtig, dass dieses Konzept Hochsensibilität gibt, weil unsere globalisierte Welt ist halt sehr reizüberflutend, und da leiden auch die Hochsensiblen sehr und werden jetzt eigentlich tendenziell, ja, oft werden sie halt eher so quasi unter dem nicht robust Mäntelchen gesehen. Und ich denke mal, die bessere Perspektive wäre zu sagen, wir haben genau die Menschen, die wir brauchen, und wir sind alle genau richtig, wie wir sind. Es gilt nur, das passend einzusetzen. Und das ist das, was mir so fehlt. Und deswegen ist es schon auch wichtig, eine Zeit lang über so Kanarienvögel-Konzepte zu reden, bis wir diese Konzepte nicht mehr brauchen, weil wir einfach auf alle achtsam genug hinschauen. Es geht ja nicht dann darum zu sagen, die sind besser, sondern es geht darum, die sind gleich gut, aber anders und brauchen was
Ja.
anderes. Und das war so das Wichtige dran.
Das führt auch schon ein bisschen zu meiner nächsten Frage, wie wir im gesellschaftlichen Kontext, ich sage jetzt einmal, ja, Neurodiversität unterstützen können.
Genau, das ist eine
Oder
super Frage.
neurodiverse Menschen unterstützen können.
Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten das so immer mehr werden wird, dass das bei den Menschen, die erst spät drauf kommen, dass sie im neurodivergenten Spektrum sind, dass das immer mehr werden wird die nächsten Jahre. Es beginnt ja jetzt schon immer mehr so. Und bei den Kindern kommt man hoffentlich früher drauf. Wichtig wäre aber eben, dass man einfach manche Dinge umstrukturiert und dass man echt sieht, was da auch für Vorteile drin sind. Also bei den Hochsensiblen ist es ja so, dass dann einfach manche Dinge mehr bemerkt werden können, oder dieses Harmoniebringende in einem Team kann auch positiv eingesetzt werden, weil der Hochsensible spürt, warum eine Disharmonie herrscht zum Beispiel. Und diese Sachen auch zu nutzen und zu sagen, okay, wir haben da einen, oder diese zwei Leute, wissen wir, die zwei Mitarbeiter, die riechen irgendwie schon von der Weide, woran es hakt, dass wir da jetzt eine Disharmonie haben, die uns alle nicht weiterbringt. Und dann kann man einen Konflikt aufbringen, den man dann endlich auch wirklich lösen kann. Also das wäre für die Hochsensiblen so ein Thema, dass man nicht mehr sagt, boah, der stört, weil den nervt schon wieder was, was eh kann, stört und was eh besser ist, wenn man da einfach drüber schaut. Dabei 2 Monate später wird das immer schlimmer zum Beispiel, und man hätte gleich auf den hören können. Aber da ist wieder dieses Wechseln so wichtig, und das ist beim Autismus dann auch wieder dasselbe, dass wir unsere Perspektive zu wechseln lernen, dass wir sagen, manchmal ist das besser und manchmal ist das besser. Und alles dann richtig, wenn man davon ausgehen würde, dass alle grundsätzlich so richtig sind, wie sie sind, und dass diese Verschiedenartigkeit, so wie es in der Natur ja auch ist, das Chaos bewirkt immer wieder eine neue Ordnungsstruktur, die wiederum eine neue Chaosstruktur bewirkt. Und wieso soll das bei uns anders sein? Wir gehören auch zur Natur. Und wir sind auch ein intelligent organisiertes Chaos, das von Ordnung zu Chaos zu Ordnung sich intelligent organisiert. Und wir könnten das, weil wir halt Menschen sind und weil wir diese Fähigkeit haben, bewusster nutzen zu lernen. Und wir können das auch mit Spaß und Leichtigkeit, und das muss nicht, ein Konflikt muss kein Problem sein. Das kann einfach auch Das kann bereichernd sein und das muss man nicht zum Problem machen. Da ist Fehlerkultur auch total wichtig. Und beim Autismus-Spektrum ist es halt so, man bräuchte zum Beispiel, also Autisten sind ja oft die, die sowohl in Abläufen in sozialen als auch in technischen oder in verschiedensten Abläufen die Fehler entdecken. Damit macht man sie wahnsinnig beliebt, aber eigentlich wäre es total super, weil der Arbeitgeber müsste einfach sagen, ah, warte mal, ja, jetzt haben wir halt, vielleicht, jetzt müssen wir für einen Moment näher arbeiten, dafür haben wir uns für die nächsten 2 Jahre extrem viel Schaden erspart, wenn wir das beachten. Aber es wird so oft gesehen, dass es momentan unangenehm ist, aber dass es langfristig was Positives bringt. Und was wir voreinander, glaube ich, nicht verlangen dürfen, ist, dass jetzt der Autist den neurologisch typischen super gemütlich normal findet oder umgekehrt. Wir sind heute mal verschieden und wir sind heute mal neurologisch verschieden. Das braucht keiner von anderen verlangen, aber aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden oder halt auch Leute nicht zu nutzen, und es gibt genug Autisten, die können sprechen und es gibt genug heimliche Autisten, die sich absichtlich nicht outen, und solche Dinge einzubauen. Oft geht es dann echt nur um einen spurruhigeren Arbeitsplatz, um die Möglichkeit, sich Feedback deutlicher zu holen oder so diese Berechenbarkeit durch kleine Kniffe höher zu machen. Aber es geht auch darum, vor allem die Stärken von Autisten zu sehen, und die gibt es einfach zuhauf. Bei Gedächtnis, bei Konzentration und gerade beim Merken von fehlerhaften Abläufen und so weiter.
Ich muss jetzt ein bisschen, ich schaue gerne Serien es gibt einige Serien, die sich mit Autismus beschäftigen. Und was mir da so aufgefallen ist, und vielleicht ist das auch komplett falsch, aber dass auch Struktur sehr unterstützend sein kann, dass quasi Abläufe, die das
Nein, das ist
manchmal,
komplett richtig. Das stimmt
ja.
schon auch. Ja.
Dass das so eine
Ja.
Form von Sicherheit auch gibt.
Ja. So Abläufe zu visualisieren, besonders der neue Berufseinstieg. Also für den Bewerbungsgespräche, das braucht man gar nicht reden, das ist für Autisten ein Wahnsinn. Also ihr solltet eher Arbeitsproben machen, weil dann seht ihr, was die Leute eigentlich können im Autismus-Spektrum. Und diese Arbeitsproben müssen halt auch so sein, dass die reizarm sind oder ja, dass es das einen Sinn hat, wie die gestaltet sind. Aber Abläufe, das stimmt schon vor allem. Also diese Reizintensität und diese kognitive Offenheit, weil es ist auch eine gewisse, paradoxerweise ist es zuerst einmal eine hohe Offenheit, weil wir ordnen sprachlich wenig ein. Dadurch brauchen wir aber umso mehr Struktur, besonders am Anfang. Also wenn du jetzt in einem neuen Job bist, hast du ja, für manche ist es halt sogar die Abläufe visuell nachvollziehen zu können. Aber all diese Zusatzinformationen und diese Zusatzfragen, die sich ein Autist oft stellt, die wollen halt quasi einfach in Schienen gebracht werden. Und nach ein paar Monaten oder Jahren, dann hat sich der Autist das zwar selbst erarbeitet, aber viele brauchen das, und es ist für jeden hilfreich, das am Anfang so ein bisschen von außen zu bekommen. Auch als Verständnis, aha. Der braucht es da besonders so ruhiger am Anfang oder auch zu wissen, warte mal, das und das und das erwarte ich von dir bis dann und dann und dann. Und das auch wirklich ganz klar zu machen und auch Nachfragemöglichkeit an Mentor zum Beispiel, besonders für die erste Zeit dabei zu haben, den man halt fragen kann, warte mal, wie ist denn das jetzt gemeint? Ist es von der Ecken oder war das jetzt eher was ist jetzt geschickt, wenn ich da priorisiere? Also das ist besonders, besonders hilfreich, wenn man so eine Go-To-Person hätte auch.
Ja, da hast du jetzt vielleicht auch schon ein paar Dinge genannt, die du dir in Bezug auf Neurodiversität wünschst. Hast du da sonst noch was ganz Konkretes, wo du sagst, es wäre so der Wunsch?
Ich glaube, das habe ich eh schon so erwähnt, aber ich würde das nur mal so runterbrechen, auf dass ich sage, wir werden Autisten genannt und uns sagt man so gerne nach, dass wir uns ja angeblich sozial nicht interessieren. Aber wenn es darauf ankommt, haben alle Angst vor den Autisten, ja. Also ihr habt, also die anderen haben ja genauso soziale Ängste vor uns. Und ihr seid aber die Mehrheit und da wünsche ich mir einfach von der Arbeitswelt zu nachzuforschen, gerne, dazu selber recherchieren. Man schaut sich auch im englischen Sprachraum an. Man kommt immer mehr drauf, was Autisten eigentlich alles können. Und das nicht zu nutzen, das ist nicht nur für uns schlecht, sondern auch für die Arbeitswelt schlecht. Gesundheit.
Danke.
Und da wünsche ich mir einfach so den Mut, die eigene Angst auszuhalten. Weil zum Beispiel ich als Autist halte auch meine Angst aus, mit der neurologisch anderen Welt zu interagieren. Und jetzt, damit man mit Autisten interagiert, muss man mutig sein, weil man muss auch selber so dieses Fremdeln aushalten, man muss so diese neurologische Distanz aushalten und diesen Wunsch wünsche ich mir zurück, diesen Zugang wünsche ich mir auch von der Gesellschaft zurück, weil wir Autisten bemühen uns eh genug. Es wird nur noch nicht gesehen.
Ich finde es voll schön, dass du das gesagt hast. Und ich würde es mir im Grunde genommen für jegliche Form der Andersartigkeit, wenn man das so nennen will, wünschen, dass da mehr Interesse, mehr Offenheit da ist. Und ich glaube, wir können wirklich sehr, sehr viel voneinander lernen. Jetzt in jeglicher Hinsicht, ob es Kultur oder betrifft, ja. Ja, David, ich bedanke mich fürs Gespräch und wir haben ja auch immer einen zweiten Teil im Podcast, wo es ja um Yoga, Entspannung und dergleichen geht. Du dürftest dir von mir was wünschen und hast gesagt, so der Nacken-Schulterbereich, der interessiert dich. Im Allgemeinen ist es vielleicht interessant, mal drüber nachzudenken, wie wir den die meiste Zeit des Alltags verbringen und das ist in einer runden, gebückten Haltung, sei es Telefon, sei es Kochen. Das Interagieren geht meistens nach vorne und bewirkt meist eine gebückte Haltung. Und das ist oftmals der Grund, warum wir gerade so im Schulter-Nacken-Bereich auch Probleme bekommen. Und interessanterweise ist es auch die sogenannte Stressmuskulatur. Unter anderem zählen wir den Nacken- und Schulterbereich dazu. Genau, also sind das schon mal zwei Punkte, die dafür sprechen, dass das ein durchaus verbreitetes Phänomen ist, dass wir im Nacken-Schulterbereich ein Thema haben. Genau. Ja, und ich habe mir gedacht, ich möchte durchaus gerne eine Dehnungsübung mit hineinnehmen, vor allem da so, was den Brustbereich betrifft, weil der Muskel hier vorne, so der Pectoralis Minor und Major, die verkürzen ganz gerne, weil wir die Schultern gern vornehmen. Das heißt, das macht schon mal Sinn und ist ein erster Schritt, wenn wir hier Dehnung hineinbringen, dann an der Aufrichtung der Brustwirbelsäule und ein bisschen auch an der Mobilität der Brustwirbelsäule arbeiten. Und das bedeutet, dass wir in die Rückbeuge gehen, dass wir ein bisschen twisten und mobilisieren. Ja, und dann am Schluss gibt es noch die Übung den Hasen. Ich finde, das passt dann auch gut. Wir haben bald Ostern. Da brauchen wir dann eine Matte. Ansonsten geht das Ganze auch sehr gut im Stehen. Und ich würde euch bitten oder auch dich bitten, zu einer Mauer zu gehen. Das ist so unser erstes Hilfsmittel. Genau, ich glaube, man sieht mich gut und ich hoffe, man hört mich auch nach wie vor gut. Ich stelle mich jetzt mal seitlich zur Mauer und nehme den Unterarm ganz bewusst an die Mauer. Auch die Finger, ich fächere sie auf, meine Handfläche, mein Unterarm berührt die Mauer. Und jetzt schiebe ich auch ganz bewusst den Unterarm wie auch die Hand in die Mauer, aktiviere also die Muskulatur. Und dann weiters drehe ich mich von der Mauer weg. Das heißt, du kannst auch mit den Füßen ein bisschen nachwandern. Genau. Dann lass hier den Atem auch mal tiefer werden. Kannst die Augen gerne schließen, wenn das für dich stimmig ist. Und nimm ein paar bewusste Atemzüge in diese Region, die wir jetzt dehnen, so im Brustbereich. Sei sanft mit dir, es muss kein starker Impuls sein. Bleib gleichzeitig aktiv. Der Arm schiebt in die Mauer. Kannst mal schauen, ob der Einatmen dich darin unterstützt, Raum in die Region zu bringen, wo du Enge wahrnimmst. Und beim Ausatmen kannst du bewusst Anspannung abgeben. Lass uns hier noch einen Atemzug nehmen. Und löse dich von der Mauer. Lass mir beide Arme hängen und spür hinein. Die rechte Seite des Brustkorbes war und die linke Seite. Ich nehme ein bisschen mehr Weite wahr. Vielleicht gibt es ein Wort, das es für dich beschreibt, was bei dir ja durch diese Übung bewirkt wurde. Und vor allem habe ich das Gefühl, ich würde das gerne auch an der anderen Seite machen, damit ich mich ausgeglichener fühle. Das heißt, ich nehme jetzt meinen anderen Arm, drehe mich auch wieder zur anderen Seite, schiebt ihn in die Mauer. In meinem Fall habe ich den Ellenbogen ein bisschen tiefer als die Schulter. Du kannst aber auch gerne variieren, ja? Also wo du es angenehmer empfindest. Bleiben wir aber hier in dem Sinn mal bei dieser Variante. Wir aktivieren den Unterarm und die Hand wieder in die Mauer und drehen uns sachte von der Mauer weg. Öffnen dadurch den Brustraum, können wieder gut hinspüren, vielleicht unterstützt das Schließen der Augen dich oder du kommst in so einen nicht schauenden Blick und lässt den Atem wieder für dich arbeiten. Einatmen schenkt dir die Möglichkeit, Raum in Verspannung zu bringen. Vielleicht so wie eine Blume, die aufblüht. Und beim Ausatmen kannst du dir erlauben, Anspannung abzugeben. Im Yoga atmen wir bewusst durch die Nase ein und aus. Aber es kann auch hilfreich sein, mal Anspannung über den Mund auszuatmen, vielleicht auch geräuschvoll. Nehmen jetzt auch an dieser Seite noch einen Atemzug. Und lösen uns von der Mauer. Stellen uns wieder ganz bewusst hin und machen nochmal diesen Check-in. Wie fühlt sich das jetzt an? Wir nehmen nun das Brustbein als unser Zentrum für die nächste Übung und stellen uns vor, dass wir hier eine liegende Acht zeichnen, so wie eine Unendlichkeitsschleife. Ich nehme die Arme dazu gerne in die Kaktushaltung, die können dann aber in weiterer Folge auch wirklich ganz weich werden. Ich schaue, dass meine Beine stehen bleiben und dass ich wirklich aus der Brustwirbelsäule heraus diesen liegenden Achter zeichne. Schau, ob hier dein Kopf sich integrieren möchte in die Bewegung und erlaube auch deinen Händen sich zu entspannen, erlaub deinen Augen sich zu entspannen und erlaub deinem Kiefer sich zu entspannen. Du kannst hier auch gerne das Bild heranziehen, dass du so eine Kraulbewegung im Wasser machst, lass den Atem wieder fließen. Und dann kehren wir die Bewegungsrichtung um. Lösen uns langsam aus der Bewegung, schütteln die Arme ein bisschen durch und atmen nochmal bewusst aus. Zu Beginn habe ich auch von Twisten gesprochen. Es ist jetzt nicht so der klassische Twist, wie wir ihn aus dem Yoga kennen. Kommt so mehr aus der Richtung Faszien-Yoga, wo wir so ein Perpetuum mobile erzeugen. Das heißt, in Wahrheit kostet uns die Bewegung wenig Kraft, sondern entsteht durch die Bewegung. Wir achten wieder darauf, dass die Beine und das Becken stabil bleiben und erlauben, dem Oberkörper hin und her zu schwingen. Du kannst den Atem fließen lassen. Und vielleicht spürst du auch hier, dass diese Mobilität im Brustkorb dir schon ein wenig tiefere Atemkapazität schenkt, dass die Aufrichtung aus der Brustwirbelsäule deinen Nacken unterstützt. Und diese Übung ist auch ein bisschen anregend, kann man super zwischendurch einsetzen, wenn man müde wird. Lassen wir uns auch hier wieder auspendeln, spüren nochmal nach, was diese Übung bewirkt hat. Für die nächste Übung, das ist jetzt der Hase, lade ich dich ein, einen Platz am Boden zu finden. Vielleicht kennst du die Kindposition. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Kind. Meine Unterarme kommen nun auf die Yogamatte. Auch die Handrücken und Fingerrücken, ich fächer sie hier auf. Und dann schieb mal ganz bewusst, so als Start, mit den Unterarmen und den Handrücken in den Boden. Und dann wirst du spüren, dass sich der Schultergürtel ein bisschen aktiviert. Das heißt, wir kommen jetzt in die Kraft. In dem Sinn richten wir auch ganz bewusst die Halswirbelsäule in Verlängerung der Brustwirbelsäule aus. Das ist der Fall, wenn der Blick nach unten geht, Richtung Boden. Weil wenn man den Blick ein bisschen zu hoch nimmt, dann staucht es im Nacken. Also schau, dass du greif gerne in den Nacken. Habe ich hier jetzt Falten? Dann darf ich den Blick nach unten richten. Ja? Und du spürst auch hier richtig die Aktivität. Genau. Und wir switchen hier beim Ausatmen. Lassen wir die Arme locker, die Hände locker und der Kopf darf hängen. Wenn der Einatem kommt, aktiviere Unterarme und Hände in den Boden, heb den Kopf an. Mit dem Ausatmen kannst du wieder ganz locker lassen. Und mit dem Einatmen wieder in die Aktivierung kommen. Diese Übung unterstützt auch die Gesundheit der Bandscheiben, wenn der Kopf hängt. Entsteht Raum im Bereich der Bandscheiben. Und wenn wir in der Aktivität sind, schenken wir hier Druck. Druck und Zug ernährt die Bandscheiben. Spiele ich hier gerne noch ein wenig mit Anspannung und Entspannung. Und schließlich lass den Kopf für einen Moment hängen. Ja, und wenn du soweit bist, richte dich im Fersensitz oder einem Sitz, der für dich jetzt stimmig ist, ein. Wir machen noch eine abschließende Übung, wo wir auch das Tönen integrieren. Dadurch entsteht Vibration, die sich vor allem so im Hals-Nacken-Bereich ausdehnt. Und auch das wirkt ein bisschen wie eine Massage. Und gleichzeitig kommen wir ein wenig in die Dehnung. Ich zeige es dir von der Seite. Beim Einatmen versuch mal, das Brustbein nach vorne oben zu nehmen, ohne ins Hohlkreuz zu kommen. Und wenn der Ausatmen kommt, lassen wir den Brustkorb wieder sinken und gleichzeitig bewegen wir unser Kinn Richtung Brustbein. Das kombinieren wir dann auch noch mit einem Gut, dann lass uns starten. Einatmend hebst du den Kopf an und das Brustbein ziehst du nach vorne oben. Ausatmen, tönen. Aufrichten, sanfte Rückbeuge, ausatmen, dehnen. Richtest dich wieder auf. Ich hoffe, dein Nacken-Schulterbereich ist jetzt ein bisschen entspannter. Mir würden noch einige Übungen einfallen, aber wir schauen, dass der Podcast nicht zu lange wird. Vielen lieben Dank an
Danke auch.
dich. Und an alle, die sich für uns jetzt Zeit genommen haben, die auch das Thema interessiert. Ja, und ich glaube auch mal, es ist in deinem Sinne, David, dass wenn uns da jetzt jemand zugehört hat und sozusagen Interesse gewonnen hat, sich wirklich auch an dich wendet, dazu werden wir unten deine E-Mail-Adresse verlinken. Gut, dann sagen wir noch Tschüss. Ciao.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.